Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen. Am 21. September 1937, also heute vor 87 Jahren, erschien das Kinderbuch The Hobbit von J.R.R. Tolkien im Verlag George Allen and Unwin in Großbritannien. Hier erfuhr eine geneigte Leserschaft zum ersten Mal von der Existenz von Mittelerde. In den Jahren 1954 und 1955 erschienen dann die drei Teile des Fantasy-Epos The Lord of the Rings, das bald zum Kultbuch einer ganzen Generation wurde und bis heute immer wieder Leserinnen und Leser bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer findet. Einer der großen Fans von Tolkiens Mittelerde-Saga war der RIAS-Redakteur Detlef E. Otto, von Kollegen und Freunden nur kurz Deo genannt. Am 2. Januar 1992 präsentierte er im RIAS seine Sicht auf Mittelerde und dokumentierte dabei auch die deutsch-deutsche Geschichte des Hobbits. Radio vor über 40 Jahren. Das bedeutet auch raschelnde Manuskriptseiten, knatternde Telefonleitungen und suboptimale englische Aussprache, sprich The Hobbit. Vorhang auf für Deo, der uns in den kommenden 50 Minuten mit seiner unvergleichlichen Stimme durch die Welt von J.R.R. Tolkien führt. Und das ganz anders, als Sie es vermutlich erwarten.
Der Tag nahm den Himmel in Besitz. Der rote Rand der Sonne stieg über die Grate des dunklen Landes. Vor ihnen im Westen lag die Welt still, formlos und grau. Aber während sie noch schauten, lösten sich die Schatten der Nacht auf, die Farben der erwachenden Erde kehrten zurück, Grün überflutete die weiten Wiesen. Das Gras von Rohan. Wie ein grünes Meer wogte es bis zum Fuß des Emyn Muil. Der herabstürzende Bach verschwand im dichten Wuchs von Kresse und Wasserpflanzen, und sie hörten ihn unter dem Grün dahinplätschern, lange, sanfte Abhänge hinunter zu den Sümpfen im fernen Tal der Entwasser. Den Winter, der sich noch in den Bergen hielt, schienen sie hinter sich gelassen zu haben. Hier war die Luft weicher und wärmer und duftete schwach, als ob sich der Frühling schon rege und der Saft wieder steige in Kraut und Blatt. Legolas holte tief Luft wie einer, der nach langem Dürsten in kargen Gegenden einen kräftigen Schluck trinkt. »Ah, der frische Duft«, sagte er, »das ist besser als viel Schlaf. Lasst uns laufen.«
Wanderungen in der Mark Rohan. Zum 100. Geburtstag des J.R.R. Tolkien.
Nehmen wir die Mark Rohan hier einfach als Metapher. Denkbar wäre auch gewesen, von Hobbing nach Minas Ithil oder die Länder des großen Stroms oder alles umschließend der Kosmos Mittelerde. Was auch immer wir wählten, es geht um eine Welt, die mittlerweile eine weltweite Gemeinde hat. Deren Mitglieder können sich mit Wortfetzen und hingeworfenen Namen über ein ganzes Universum von Geschichten mühelos verständigen. Die Nichtmitglieder hingegen erschrecken vor der Fülle der Erfindungen und der ungezählten Namen. Ja, sie fühlen sich dadurch abgestoßen. Einigen wir uns darauf, auch bei diesem Bericht anlässlich des 100. Geburtstags des Schöpfers dieser Welt auf Vollständigkeit nicht aus zu sein. Versuchen wir nicht alles zu erklären und hoffen doch darauf, diesem oder jenem etwas Neugierde zu machen. Zuerst
eine Rundfunkgeschichte.
Vor einigen Jahren wurden Hörer dieser Station durch merkwürdige, chiffreartige Nachrichten irritiert, die sich gleichsam beiläufig eingestreut im Jugendprogramm zwischen rockigen Hits fanden. Das hörte sich zum Beispiel am 13. Januar 1979 so
an. Und hier wieder eine Erinnerung für die Fans von Mittelerde. Im Ladris 13. Januar 3019 im dritten Zeitalter. Wie bereits gestern gemeldet, hat die Gemeinschaft des Ringes den Versuch aufgegeben, über den Pass des Karadras zu gehen. Er war durch auch für die Jahreszeit ungewöhnliche Schneeverwehungen unpassierbar geworden. Glorfindel, Pressesprecher Elronds, hat das auf Befragen bestätigt, da, wie er sagte, Gandalf selbst ein unübersehbares Zeichen gegeben habe.
Sonderbar, nicht wahr? Immerhin wissen wir zuverlässig, dass ein gar nicht so kleiner Kreis unserer Hörer diese und ähnliche Nachrichten sehr wohl einzuordnen wusste. Heute ist das Bildungsprogramm in der Lage, Auskunft zu geben. Wir haben den Kollegen ausfindig gemacht, der für diese Botschaften aus Mittelerde verantwortlich war und an deren Verbreitung etliche Mitarbeiter unbefangen teilgenommen haben. auch Sie selbst Fans von Mittelerde? Wir würden dem Kollegen nicht das Wort geben, wenn wir ihm nicht glaubten, dass es sich in der Tat nicht um einen Werbegag gehandelt hat, bei dem es ganz simpel um die Promotion eines mittlerweile längst sogenannten Kultbuches ging.
Ja, es lag einfach nahe, 1979 in der Zeittafel der Westlande nachzuschlagen. 2018, vor allem 19, sind die großen Jahre als solche ausdrücklich gekennzeichnet. Jeder Tag eine Erinnerung, gegenwärtig wie heute. Warum nicht auf den Tag genau dieser nach dem Auenlandkalender glatten Jahreszahl auf all dies hinweisen? Die Gemeinde erwartet das.
In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit.
Der Autor Tolkien, sein Biograf und die Gemeinde sind sich einig, dass mit diesem Satz alles begonnen habe. Dem Sprachwissenschaftler aus Oxford war er so einfach eingefallen. Und er machte ihn zum Ausgangspunkt einer ganzen Kosmogenie, zu der die Verwendung bekannter Sagenwesen wie Drachen, Zauberer, Elfen und Zwerge und die Erfindung neuer Gestalten gehört. Lichtfressende Spinnen, Orks und vor allem Hobbits. Sie sind die wahren Helden. Rechtschaffene, bescheidene, im Wortsinn kleine Leute. Sie sind kleiner als Zwerge, die einem Menschen etwa bis zum Gürtel gingen. Hobbits sind nur gut kniehoch, haben bepelzte Füße, weshalb sie sich gelegentlich als Kaninchen verspottet sehen, tragen in der Tat keine Schuhe, leben ansonsten aber wie unser einer.
Mittelerdes Mythen. Kurze Beschreibung vierer Zeitalter.
Am Anfang steht eine Schöpfungsgeschichte, die Tolkien für seine Welt Mittelerde entwarf, als das Kinderbuch vom Hobbit schon entstand.
Eru war da. Der eine, der in Arda Idufata heißt. Und er schuf erstens die Ainur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken. Und sie waren bei ihm, bevor irgend anderes erschaffen war. Und er sprach zu ihnen, sie Melodien lehrend, und sie sangen vor ihm, und er war froh. Lange aber sangen sie nur jeder für sich allein, oder zu wenigen, während die anderen lauschten. Denn ein jeder verstand von Ilúvatars Gedanken nur jenen, aus dem er selber stammte, und nur langsam lernten sie auch ihre Brüder verstehen. Doch indem sie hörten, verstanden sie besser, und es wuchsen Einklang und Harmonie. Und es geschah, dass Ilúvatar die Ainur alle zusammenrief und sie eine gewaltige Melodie lehrte, die größere und herrlichere Dinge auftat, als er ihnen je gezeigt hatte. Und der Glanz ihres Anfangs und die Pracht ihres Endes verwirrten die Ainur, so dass sie sich vor Ilúvatar verneigten und still waren. Da sagte Ilúvatar zu ihnen, aus dem Thema, das ich euch gewiesen, macht nun in Harmonie gemeinsam eine große Musik. Und weil ich euch mit der unverlöschlichen Flamme angefacht habe, so zeiget eure Kräfte und führet mir dies Thema aus, ein jeder nach seiner Art und Kunst, wie es ihm beliebt. Ich aber will sitzen und lauschen und froh sein, dass durch euch solche Schönheit zum Liede erwacht. Da begannen die Stimmen der Ainur zu erschallen wie Harfen und Lauten, Flöten und Posaunen, Geigen und Orgeln. Und sie machten aus Ilúvatars Thema eine große Musik, und ein Klang stieg auf von endlos ineinander spielenden Melodien, harmonisch verwoben, und verlor sich in die Höhen und Tiefen jenseits allen Gehörs. Und die Räume, wo Ilúvatar wohnt, quollen über, und die Musik und ihr Echo hallten hinaus in die Leere, und sie war nicht mehr leer. Nie wieder haben seither die Ainur eine Musik gleich dieser gespielt. Doch heißt es, eine noch schönere solle vor Ilúvatar nach dem Ende aller Tage erklingen von den Chören der Ainur und der Kinder Ilúvatars. Dann werden die Themen Ilúvatars rechtens gespielt werden und das Sein erlangen, in dem Augenblick, da sie erklingen. Denn alle werden dann ganz verstanden.
So beginnt das Silmarillion, in dem die mystischen Geschichten der ersten beiden Zeitalter Mittelerdes zusammengefasst sind. Der literarische Ruhm Tolkiens wurzelt im dritten, in den, wie er sie nennt, großen Jahren. Hier spielt die Geschichte des Ringkrieges. In der Schöpfungsgeschichte hatte es, wie in anderen Schöpfungsgeschichten, auch einen Abtrünnigen gegeben, einen gefallenen Engel, der künftig für das Böse und seinen Kampf gegen das Gute stand, Melkor. Mit einer Riesenspinne, Ungoliant, verband er sich, um gegen die guten Götter, die Valar, zu kämpfen.
Es wird erzählt, dass, als Fëanor und Fingolfin eben vor Manwë standen, die Vermischung der Lichter eintrat, so dass beide Bäume leuchteten und die stille Stadt Valmar sich mit silbernen und goldenen Strahlen erfüllte. Und in diesem Augenblick kamen Melkor und Ungoliant über die Felder von Valinor geeilt, wie der Schatten einer schwarzen Wolke auf dem Winde über die besonnte Erde streicht. Und sie kamen zu dem grünen Hügel Izeloar. Dann griff Ungolians Unlicht den Bäumen an die Wurzeln, und Melkor sprang auf den Hügel, und seinen schwarzen Speer stieß er beiden Bäumen durchs Herz, beide tief verwundend, und Saft quoll hervor wie Blut und verspritzte auf dem Boden. Ungoliant aber leckte ihn auf, und dann, von einem Baum zum anderen gehend, setzte sie den schwarzen Rüssel an ihre Wunden, bis sie ganz ausgesogen waren, und das Todesgift, das in ihr war, floss in die Adern der Bäume und verdorrte sie an Wurzel, Zweig und Blatt, und sie starben. Und immer noch war sie durstig. Und so ging sie zu Vardas Brunnen und trank sie leer. Und schwarze Dämpfe rülpste sie hervor, als sie trank, und schwoll zu solcher Größe und Abscheulichkeit, dass Melkor sich fürchtete.
Zunächst unterliegt Melkor, aber sein Geschöpf Sauron nimmt den Kampf erneut auf. Und jetzt beginnt die große Geschichte. Sauron hat Ringe geschmiedet, Symbole der Herrschaft.
Drei Ringe den Elbenkönigin hoch im Licht. Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun. Einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
Jener eine, der alle anderen binden kann, ist der Ring, der dem Dreibändchen-Epos Herr der Ringe den Namen gegeben hat. Der Hobbit Bilbo gerät an ihn auf einer abenteuerlichen Reise, zu der er von Zwergen eingeladen wurde, um bei der Wiedergewinnung eines von einem Drachen geraubten Schatzes mitzuhelfen. Diese Fahrt beschreibt Tolkiens zuerst erschienenes Buch, ein Kinderbuch. In Deutschland heißt es Der kleine Hobbit, im englischen Original nur The Hobbit, or There and Back Again, von hier und wieder zurück. Der Erfolg in England war so groß, dass Tolkiens Verlag ihn aufforderte, eine Fortsetzung zu schreiben. Er machte sich dran und fand schnell, dass die Ausweitung der Geschichte den Rahmen des eigentlichen Kinderbuches weit sprengte. Die Geschichte geht so. Die dunkle Macht sucht nach dem Ring. Seine Stärke besteht sehr augenfällig darin, dass er den Träger unsichtbar macht. Der Nebeneffekt davon wird erst später spürbar. Je öfter der Träger ihn benutzt, desto stärker wird die böse Macht des Rings. Der Zauberer Gandalf macht Bilbos Erben Frodo klar, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt, die Gefahren für Mittelerde zu bestehen. Der Ring darf keinen neuen Träger finden, er muss zerstört werden. Das vermögen nicht Hammerschläge oder Zangen, nur im Feuer jenes Berges, in dem er einst geschmiedet wurde, kann der Ring vergehen, verglühen. Die Geschichte der mühevollen Reise, auf der der Ring in die Krater des Vulkans Orodruin zurückgebracht wird, ist die Handlung des Tolkienschen Epos. Sie geht gut aus, natürlich, und hat der Literatur der Fantastik einen unvergleichlichen Anstoß gegeben. Dafür gibt es viele Gründe. Ihre unglaubliche Akribie vielleicht, die Nachprüfbarkeit jedes Details, die Wiedererkennbarkeit von Mythen des nordeuropäischen Raums, der nördlichen Hälfte des Abendlands sozusagen, vor allem aber ihre Poesie. Wir sind wieder in der Mark Rohan und die Reisenden treffen die Reiter des Landes, das für seine Pferdezucht berühmt ist.
»Wer seid ihr und was tut ihr in diesem Land?« fragte der Reiter in der gemeinsamen Sprache des Westens. Seine Redeweise und sein Tonfall waren denen von Boromir, des Menschen aus Gondor, ähnlich. »Streicher werde ich genannt«, antwortete Aragorn. »Ich kam aus dem Norden. Ich jage Orks.« Der Reiter sprang vom Pferd. Er gab seinen Speer einem anderen, der neben ihn geritten und ebenfalls abgestiegen war, und zog sein Schwert. Er stand Aragorn gegenüber und betrachtete ihn prüfend und nicht ohne Erstaunen. Schließlich sprach er wieder, »Zuerst dachte ich, ihr seid selbst Orks«, sagte er. »Aber jetzt sehe ich, dass dem nicht so ist. Ihr wisst wahrlich wenig von Orks, wenn ihr euch auf diese Weise aufmacht, sie zu jagen. Sie waren geschwind und wohl bewaffnet, und es waren viele. Ihr wäret bald nicht mehr Jäger, sondern Beute gewesen, hättet ihr sie je eingeholt. Aber etwas ist seltsam an euch, Streicher.« Er ließ seine klaren, leuchtenden Augen wieder auf dem Waldläufer ruhen. »Das ist kein Name für einen Menschen, den ihr angebt. Und seltsam ist auch eure Kleidung. Seid ihr aus dem Gras entsprungen? Wie kam es, dass ihr unserem Blick entgingt? Seid ihr elbisches Volk? Nein, sagte Aragorn, nur einer ist ein Elb. Legolas aus dem Waldlandreich im fernen Düsterwald. Aber wir sind durch Lothlorien gekommen und die Geschenke und die Gunst der Herren begleiten uns. Der Reiter sah sie erneut voll Erstaunen an, aber sein Blick wurde hart. Dann gibt es also wirklich eine Herrin im goldenen Wald, wie alte Sagen berichten, sagte er. Wenige entgehen ihren Netzen, heißt es. Es sind seltsame Zeiten. Aber wenn ihr in ihrer Gunst steht, dann seid vielleicht auch ihr Netzknüpfer und Zauberer. Er warf plötzlich Legolas und Gimli einen kalten Blick zu. »Warum sprecht ihr nicht, ihr Schweigsamen?« fragte er. Gimli stand auf und stellte sich breitbeinig hin. Er packte den Griff seiner Axt und seine dunklen Augen funkelten. »Nennt mir euren Namen, Pferdeherr, dann werde ich euch meinen nennen und noch einiges dazu sagen«, sagte er. »Was das betrifft«, sagte der Reiter und starrte hinunter auf den Zwerg, »so sollte sich zuerst der Fremde erklären.« Indes heiße ich Eomer, Eomunds Sohn, und werde der dritte Marschall der Riddermark genannt. Dann, Eomer, Eomunds Sohn, dritter Marschall der Riddermark, lasst euch von Gimli, dem Zwerg, Gloins Sohn, vor törichten Worten warnen. Ihr sprecht schlecht von dem, was schöner ist, als ihr euch vorzustellen vermögt, und nur geringer Verstand kann euch entschuldigen. Eomers Augen blitzten, und die Menschen von Rohan murrten zornig, drängten heran und hoben die Speere. »Ich würde euch den Kopf abschlagen, mit Bart und allem, Herr Zwerg, wenn ihr nur etwas höher über dem Erdboden ragte«, sagte Eomer. »Er steht nicht allein«, sagte Legolas, spannte seinen Bogen und legte einen Pfeil ein mit Händen, die sich so schnell bewegten, dass ihnen der Blick nicht folgen konnte. »Ihr würdet sterben, ehe ihr zum Streich ausholtet.« Eomer hob sein Schwert, und die Sache hätte vielleicht ein böses Ende genommen, aber Aragorn sprang zwischen sie und hob die Hand. »Verzeiht, Eomer«, rief er, »wenn ihr mehr wisst, werdet ihr verstehen, warum ihr meine Gefährten erzürnt habt. Wir haben nichts Böses gegen Rohan im Sinn und gegen keinen Angehörigen seines Volkes, weder Mann noch Pferd. Wollt ihr nicht hören, was wir zu berichten haben, ehe ihr zuschlagt?« »Ja«, sagte Eomer und senkte seine Klinge. »Aber Wanderer in der Riddermark wären gut beraten, wenn sie in diesen Tagen des Zweifels weniger hochmütig wären.«
»Wir werden doch sehen, dass die Beachtung von Ordnungen, auch Rangfragen in Tolkiens Weltbild immer eine große Rolle spielten. Den Bewunderer seines immensen Erfolges müsste das vielleicht überraschen.«
Gandalf for President. Kurze Geschichte des Welterfolges.
Auch die Werkgeschichte Tolkiens ist für seine deutschen Leser nicht weniger kompliziert als die seines Universums. Der Hobbit, das Kinderbuch, 1937 erschienen und sogleich zum zweiten Mal neu aufgelegt, wurde damals über den englischen Verlag Allen & Unwin dem deutschen Verlag Rütten und Löning angeboten. Der fragte 1938 nach, ob es sich denn um einen arischen Autor handle, und Tolkien, das ist jetzt in seinen jüngst veröffentlichten Briefen nachzulesen, reagierte ebenso souverän wie gereizt.
»Wenn ich Sie so verstehen darf, dass Sie wissen möchten, ob ich von jüdischer Abstammung bin, so kann ich nur erwidern, dass ich es bedauere, offenbar keine Vorfahren aus diesem begabten Volke zu haben. Mein Ururgroßvater ist im 18. Jahrhundert aus Deutschland nach England gekommen. Zum größten Teil ist meine Abstammung daher rein englisch, und ich bin englischer Staatsbürger, was Ihnen genügen sollte. Ich war es dennoch bisher gewohnt, meinen deutschen Namen mit Stolz zu tragen, sogar während der ganzen Periode des beklagenswerten letzten Krieges, in dem ich in der englischen Armee diente. Ich kann mir jedoch die Bemerkung nicht versagen, dass bei unverschämten und unnötigen Anfragen dieser Art, sollten sie in Belangen der Literatur zur Regel werden, die Zeit nicht mehr fern ist, wenn ein deutscher Name kein Grund zum Stolz mehr sein wird. Ihre Anfrage verfolgt sicherlich den Zweck, den Gesetzen Ihres Landes zu genügen. Dass diese aber auch für Bürger eines anderen Staates gelten sollen, wäre selbst dann ungehörig, wenn es, was nicht der Fall ist, irgendeinen Einfluss auf die Qualitäten meines Werkes oder seine Eignung für die Veröffentlichung hätte, von der Sie sich anscheinend ohne Rücksicht auf meine Abstammung überzeugt haben. Ich hoffe, dass diese Antwort Sie befriedigt.
Natürlich wurde aus der damaligen Übernahme nichts. Aber auch nach dem Krieg brauchte es noch lange Zeit, bis der Autor aus Oxford seine deutschen Leser erreichte. In seiner Biografie von Humphrey Carpenter gibt es dafür ein kennzeichnendes Beispiel, mit dem wir sozusagen der nachhinkenden deutschen Erfolgsgeschichte vorgreifen. Nach der offiziellen Biografie sei Der kleine Hobbit 1975, als der Herr der Ringe schon Welterfolge einsammelte, im Georg Bitter Verlag erschienen. Die Illustrationen machte damals Klaus Ensikat und hielt dafür einen begehrten Grafikpreis in Italien. Ensikat arbeitete in der DDR. Heute ist für ihn die Geschichte lange her.
1968 war das, glaube ich, da kam der Jochen Gehlberg zum Kinderbuchverlag mit einem Buch, was er beim Bitter Verlag im Keller gefunden hatte. Das war noch veröffentlicht worden, da hieß der Bitter Verlag noch Paulus Verlag. Und es war eine Übertragung von Walter Scherf. Und es ist Der kleine Hobbit und er wusste eigentlich, ihm hatte nur das Buch gefallen, sonst wusste er darüber nichts.
Man muss dazu einwerfen, Kinderbuchverlag war Ostberlin.
War Ostberlin, ja. Und er wollte mit dem Kinderbuchverlag eine Koproduktion machen mit diesem Buch. Und ich bekam den Auftrag, die Illustrationen anzufertigen. Und hatte dann sofort Ärger mit der Lektorin, die meinte, der Text sei anders als die Illustration und ich hätte höchstwahrscheinlich ein anderes Buch illustriert, was sie nicht kenne. Und die Lektorin war aber nicht mehr lange beim Kinderbuchverlag, die hörte wohl im nächsten Monat oder war nur noch ein paar Tage da, ich weiß es nicht. Und sie wurde sehr schnell vergessen und eben auch das, was sie gesagt hatte. Und deshalb kam das Buch eben mit meinen Illustrationen.
Was hat dir denn missfallen? Wurde das deutlich? Die waren zu fantasievoll oder was?
Nein. Sie hatte sich auf die Größenverhältnisse eingeschossen. Sie meinte, die Hobbite müssten entweder größer oder kleiner sein als die Zwerge. Ich weiß es nicht mehr. Also Zwerge wären viel größer als Hobbits oder das Hobbits stimmt. Wären größer als Zwerge. Oder irgendjemand war nicht so ganz so groß geworden, wie er sein sollte. Und ach, der Hobbit hatte auch, ich hatte dem Hobbit einen Zylinderhut gezeichnet, einfach um ihn von den Zwergen zu unterscheiden. Man braucht ja mal so ein optisches Zeichen und das fand sie also völlig unmöglich. Sie meinte also Zylinderhut, das trüge man erstens überhaupt nicht mehr und man hätte das eigentlich auch wohl nie so richtig. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich habe sie selbst nie gehört, mir wurde das immer nur übermittelt, was sie gesagt hätte.
Man muss dazu sagen, das formal hat die Frau nicht ganz unrecht. Bilbo Beutlin hat niemals einen Zylinderhut getragen. Das war dort eigentlich nicht üblich in Beutelsend. Sie haben ja eine andere Erfindung noch gemacht. Sie ziehen die Figuren so immer zusammen, geben ihnen ein bisschen einen festen Standort auf einer Fläche, die so aus, ja, es sieht beinahe aus wie Basaltsäulen.
Ja, ach, das war nur, um die Seite nach unten abzuschließen, wenn ich mich recht erinnere. Wir hatten oben die Kolumnenziffer, aber unten sollte die Seite gerade abgeschlossen sein. Sie wurde dann oft von der Zeichnung abgeschlossen und da musste irgendwas gerade sein. Ich weiß es nicht mehr.
Jedenfalls hat es nicht allzu viel später dafür einen Grafikpreis gegeben für Sie.
Ja, den Premio Grafico in Bologna.
Und an der Preisverleihung durften Sie aber damals nicht teilnehmen.
Nein. Das war nicht so. Da fand mir immer alles statt, was vorgesehen war. Und das war nicht vorgesehen.
Man muss also mal festhalten und daran erinnern, dass der Hobbit in der damaligen DDR früher erschienen war als in der Bundesrepublik. Haben Sie irgendeine Erinnerung auch aus Ihrer Familie, wie das aufgenommen wurde und so? Ging ja eigentlich unter. Hinterher, die späteren Sachen von Tolkien sind dann dort nicht mehr gekommen, aber der kleine Hobbit, den hat es ja dort mal gegeben.
Ja, naja, also das ist früher als in der Bundesrepublik, das stimmt nicht, denn diese Ausgabe des Paulus Verlages war früher. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann. Das muss also Ende der 50er Jahre gewesen sein. Es lag da nur im Keller, es hat kein Mensch kaufen wollen. Das war der Witz. Wie mit vielen Büchern, nicht? Die gehen erst später dann los. Und der Hobbit hat in der DDR, ich glaube, nicht so sehr viel Furore gemacht. Das war ja eine kleine Auflage, eine verhältnismäßig kleine Auflage. Die war natürlich sofort verkauft. Alle Kinder, die mir davon erzählten, denen hat es sehr gut gefallen.
Haben Sie nochmal, dass er ein bisschen weiter verfolgt, die Illustrationsgeschichte der Tolkien-Bücher?
Überhaupt nicht. Ich habe mal.
Für Sie ist es eine einmalige Sache.
Es war eine einmalige Sache. Ich habe dann mal zufällig gesehen, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht, dass Tolkien selbst also die Schriften erfunden hat und die Karten gezeichnet hatte. Das, was ich drin habe an Karten, das habe ich alles nach dem Buch, also so ungefähr so zusammengesponnen. Zu dem Zeitpunkt habe ich kein Material gesehen da.
Die frühe Veröffentlichung in der DDR jedenfalls blieb ohne auffällige Wirkung. Tolkiens Welterfolg einer wirklich fantastischen Weltlehre passte nicht in das Bild der Parteilinie, wie konservativ die auch selber war. Eskapismus, der Sog der Nischen, durfte nur unter der Hand funktionieren. In der Bundesrepublik freilich verlief die Entdeckung Tolkiens kaum geschwinder. Zwischen 1954 und 1966 waren die mit knappem Jahresabstand erschienenen drei Bände bei immer schnelleren Neuauflagen zuerst aus dem Englischen ins Holländische übersetzt worden. Schwedische, polnische Ausgaben folgten schon 1961, die dänische 1968, als 1969 dann der Verlag Klett-Cotta endlich zugriff. In Amerika hatten derweil Studenten in ihren Colleges schon längst einen Spruch auf die Campusmauern gesprüht.
Gandalf for President.
Gandalf, Mitglied des Weißen Rats und gleichsam Mentor des Kampfes gegen das Böse, faszinierte die Youngster. Mann ohne Machtverstrickung, Hort der Tugenden, autoritär vom Kapitalismus viele Zeitalter entfernt, aber fähig zu zaubern, ohne den Boden Mittelerdes unter den Füßen zu verlieren. Verleger Michael Klett wiederholte eigentlich die Geschichte des Juniorpartners im englischen Verlag, der im Stammhaus Tolkiens erster Fan gewesen war.
Vorausgeschickt, dass 7 Verlage den Tolkien in Deutschland abgelehnt hatten, weil sie der Meinung waren, dass angelsächsische Fantasy für die Deutschen unverständliches Zeug seien. Und zwar große, renommierte Verlage.
Wir waren sie damals, wollen Namen nennen? Nein.
Ich weiß sie gar nicht.
Ach,
ich weiß sie gar nicht. Ich nehme an, dass die ganze Latte der großen Häuser, also Fischer, Rowohlt und so weiter, dass die dazugehört haben. Weil die Agenten haben einen solchen britischen Erfolg normalerweise, das den großen Häusern erst zuerst angeboten.
Richtig, ja.
Nun kam meine Nase. Also ich habe im Zuge meiner Ausbildung in Amerika gearbeitet und bekam von einer Cousine zum ersten Mal in New York dieses Buch empfohlen. Ich habe es nicht gelesen, sondern habe mir das nur gemerkt. Und im Ende meiner Ausbildung, das war am Ende jenes Jahres, 65, bin ich in den kanadischen Urwald gegangen und habe dort eine Art Überlebenstraining auf eigene Rechnung sozusagen veranstaltet und konnte nichts lesen in der ganzen Zeit. Ich bin nun aber mal ein Leser. Und wie ich da rauskam, mit knapper Not übrigens, fand ich auf dem Nachttisch meines Freundes in Chicago den Herrn der Ringe. Und obwohl ich nun ziemlich fertig war, ich war nur noch Haut und Knochen, ich wäre fast verhungert da oben, fing ich an zu lesen. Also ich war sozusagen physisch verhungert und ich war als Leser fast verhungert. Und jetzt fing ich plötzlich in der Nacht diesen Tolkien an zu lesen und bei aller meiner Schwächung, ich habe die ganze Nacht durchgelesen.
Und na, das ist ja eine wunderschöne Geschichte.
Und am nächsten Tag mit dem Vorsatz, mich aufgemacht, nach Deutschland zurückzureisen und meinem Vater zu sagen, das müssen wir machen. Gib mir das zum Einstand. Und genauso ist es passiert.
Hinterher hat der berühmte Hobbit einer ganzen Reihe bei Ihnen im Haus sogar den Namen gegeben.
Wir haben daraufhin, weil der Erfolg so groß war, haben wir gesagt, es gibt ja noch viel mehr Fantasy. Und die Ablehnung der anderen Verlage ist offensichtlich unsinnig gewesen. Die Deutschen haben offenbar ein Verhältnis zur Fantasy. Und wir gründen jetzt eine Hobbit-Presse und fangen die ganzen großen angelsächsischen Klassiker ein in diese Hobbit-Presse und haben dieses auch getan. Also T.H. Wright oder der Gormenghast oder George MacDonald und viele, viele andere auch.
Können Sie sagen, wie viel Gesamtauflage der Tolkien jetzt bei Ihnen hat?
Also alles zusammengerechnet, nicht unter 3,5 Millionen.
Also das ist die grüne Ausgabe, die wohlfeile Ausgabe, die Hardcover und alles, was so drumherum war. Die verlorenen Geschichten und Nachrichten aus Mittelerde und so weiter.
Ja, ja. Also wir hatten in den 60er und 70er Jahren hatten wir also immer so 180, 200.000 und so etwas.
Man könnte ja denken, so langsam sei der Markt, dieser ganz bestimmte Markt für eine bestimmte Lesergruppe, gesättigt. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Sie haben jetzt eine neue dreibändige Ausgabe gemacht wieder. Und die Erfahrungen der Buchmesse zeigen vielleicht auch, dass es gar nicht nur in den neuen Bundesländern Nachholbedarf gibt, sondern dass auch immer wieder neue Leser nachwachsen. Sie hatten ja viel junge Besucher am Stand.
Ja, Also um es genau zu sagen, sind die drei Bände jetzt in einem Band, in der roten Ausgabe. Es ist richtig, es sind viele junge Leute gekommen. Ich sehe es an meinen eigenen Kindern. Die haben mit ab 12 angefangen, Tolkien zu lesen, haben das in ihren Klassenraum erzählt und haben sozusagen kleine regionale Bestseller-Situationen geschaffen, Fanclubs errichtet und so weiter. Daraus schließe ich, dass das in der ganzen Republik in ähnlicher Weise verlaufen ist. Wir registrieren wirklich ein neues Interesse der nachwachsenden Generation.
Begeben wir uns wieder auf ein Stückchen Wegs in der Markuan. Versammlung auf historischem Boden.
An jeder Kehre der Straße standen große Steine, die in Gestalt von Menschen behauen waren. Riesig und grobgliederig, mit gekreuzten Beinen kauernd, die stämmigen Arme über fetten Bäuchen zusammengelegt. Einige hatten im Laufe der Jahre alle Gesichtszüge verloren, mit Ausnahme der dunklen Höhlen ihrer Augen, die die Vorübergehenden immer noch traurig anstarrten. Die Reiter schauten sie kaum an. Die Puckelmänner nannten sie sie und schenkten ihnen wenig Beachtung. Keine Macht oder kein Schrecken war ihnen geblieben. Aber Mary betrachtete sie voll Staunen und mit einem Gefühl, das fast Mitleid war, als sie so trauervoll aus dem Dunkel auftauchten.
Ein melancholischer Part. Die Fahrt gelingt ja, wie wir wissen.
Unglaublich produktiv, John Ronald Royal Tolkien, Wissenschaftler und Sprachzauberer.
Der junge Mann, 1892 am 3. Januar in Südafrika geboren, sah zum ersten Mal mit 19 ein Gedicht in der Chronik seiner Schule veröffentlicht. Beim Militär brachte er es bis zum Leutnant, zuerst bei den Lancashire Fusiliers. Die Endsilbe des Standorts Shire wird künftig die Heimat seiner Kunstfiguren, der Hobbits, abgeben. Shire heißt sie auch im Original, die in der deutschen Übersetzung im Auenland wohnen. Die Militärzeit hat den Bewunderer der einfachen Landleute gleichwohl geprägt. Die hierarchische Struktur seiner Mittelerde faszinierte ihn immer wieder über das ganze Werk. Auch in der Mark Rohan. Zum Beispiel eine Erklärung aus den erst vor seinem Sohn veröffentlichten Nachrichten aus Mittelerde.
Marschall der Mark oder Ritter Mark war der höchste militärische Rang und der Titel der Statthalter des Königs, ursprünglich 3. Befehlshaber der königlichen Streitkräfte von voll ausgerüsteten und ausgebildeten Reitern. Der Bezirk des ersten Marschalls war die Hauptstadt Edoras und die angrenzenden königlichen Länder, eingeschlossen Haagtal. Er befehligte die Reiter des Aufgebots von Edoras, die in seinem Bezirk und in einigen Teilen der Ost- und der Westmark ausgehoben wurden, für die Edoras der geeignetste Ort zur Bereitstellung war. Dem zweiten und dem dritten Marschall wurde entsprechend den Erfordernissen der Zeit Befehlsgewalt übertragen. Zu Beginn des Jahres 3019 war die Bedrohung durch Saruman am dringlichsten. Und der zweite Marschall, der Königssohn Theodred, hatte den Befehl über die Westmark mit seinem Stützpunkt in Helms Klamm. Der dritte Marschall, der Neffe des Königs, Eomer, hatte als seinen Bezirk die Ostmark mit seiner Heimat Altburg in der Folge als Stützpunkt. In den Tagen Theodens wurde niemand in das Amt des ersten Marschalls berufen. Er bestieg den Thron als ein junger Mann im Alter von 32 Jahren, tatkräftig, erfüllt von kriegerischem Geist und ein großer Reiter. Falls Krieg ausbrach, wollte er das Aufgebot von Edoras selbst befehligen.
Sein eigentliches Fachgebiet, die altenglische Literatur, führte ihn zum Beispiel zum Beowulf-Lied, das er übersetzte. In Rohan ist das schnell zu entdecken. In der Halle des Königs Theoden, des Herrn der Mark, erkennen wir die Halle Hirsch aus der Beowulf-Sage, in der der Held den Grendel bestand. Tolkien über Drachen, aus einem Universitätsvortrag.
Für einen einzigen guten Drachen könnte ein Dichter sehr wohl alles hergeben, was er für ein ganzes Rudel nicht hergebe. Denn Drachen, echte Drachen, die sowohl in den Hergang als auch in die Gedanken eines Gedichtes oder einer Erzählung eingreifen, kennen wir in Wahrheit nicht viele. In der nordischen Literatur gibt es nur zwei, die etwas zu bedeuten haben. Wenn wir von Midgards Orm absehen, dem undeutlich gewaltigen Weltumschlinger, der den großen Göttern zum Verhängnis wird und sich mit bloßen Helden nicht abgibt, so haben wir nur Fafnir, den Drachen der Völsungen, und Beowulfs Todbringer. Nun kommen zwar beide im Beowulf vor, der eine in der Haupterzählung und der andere wird von einem Sänger erwähnt, der den Beowulf rühmt. Nicht gerade eine Wüste voller Drachen. Die Erwähnung des berühmteren Wurms, den der Völsunge getötet hat, ist sogar ein hinlängliches Anzeichen dafür, dass der Dichter wohlweislich einen Drachen aufbietet oder dessen Sinn in der ihm überkommenen Handlung erkannt hat. Er trägt gewissermaßen Sorge dafür, dass sein Held Beowulf, Ekteos Sohn, mit dem Primus unter den Helden des Nordens, dem Drachentöter Siegemund, verglichen wird. Wie manche Menschen noch heute hielt der Dichter die Drachen in Ehren, weil sie ebenso selten wie schrecklich sind. Er wusste sie zu schätzen. Als Dichter, nicht als nüchterner Zoologe. Und dafür hatte er gute Gründe.
Die Verbindung seiner Lehrtätigkeit mit seinen literarischen Erfindungen gehört zu den bewunderungswürdigen Nebenarbeiten. Mehr mochte er eigentlich darin zunächst nicht sehen. Heutzutage, kaum 4 Jahrzehnte später, ist seine Beredsamkeit und sein schreibender Fleiß kaum vorstellbar. Sein Schriftwechsel mit dem Verlag enthält unter anderem 10 Druckseiten lange Briefe. Aber auch die Mitteilung an seinen jüngsten Sohn Christopher verraten das. Zum Beispiel.
Am Donnerstag habe ich 2 Vorlesungen gehalten. Dann hatte ich etwas Lästiges in der Stadt zu erledigen und war zu müde, um zu der Louis-Séance zu gehen. Ich hoffe, ich sehe ihn morgen und kann ihm noch etwas aus dem Ring vorlesen. Er wächst und gedeiht nun wieder. Ein großer Elefant von prähistorischen Dimensionen. Ein Kriegselefant der Schwertinger bricht los. Und Sam findet seinen Kindheitswunsch erfüllt, einen Olifanten zu sehen. Ein Tier, über das es bei den Hobbits einen Kinderreim gab. Obwohl es im Übrigen ins Reich der Sage verwiesen wurde. Im nächsten Kapitel, das zu schreiben ist, werden sie nach Kirith Ungol kommen und Frodo wird gefangen. Hier ist der Reim, wie ihn Sam aufsagt. Grey as a mouse, big as a house, nose like a snake, I make the earth quake, as I tramp through the grass, trees crack as I pass. With horns in my mouth, I walk in the south. Ich hoffe, das hat etwas vom Klang eines Kinderreims. Insgesamt beträgt Sam sich tapfer und hält, was man sich von ihm versprochen hat. Gollum behandelt er so ähnlich wie Ariel den Caliban.
Sohn Christopher, Adressat ausführlicher Briefe von Papa über seine jeweiligen Niederschriften, ist heute Herausgeber der Schriften des berühmten Vaters. Sorgfältig, nicht kongenial. Die Briefe, jüngste Veröffentlichung des Klett-Cotta-Verlages, offenbaren eine große Freundlichkeit und Geduld zu den Fans. Sie setzen ihm zum Beispiel zu, ob man einen Rind, eine Kuh also, mit einem Mittelerdenamen benennen könnte.
30. November 1972, Merton College, Oxford. Liebe Mrs. Thurston, Arwen war keine Elbin, sondern gehörte zu den Halbelben, die auf ihre elbischen Rechte verzichtet hatten. Die wichtigste Elbenfrau, die im Herrn der Ringe erwähnt wird, ist Galadriel, glitzernde Girlande. Ihre Tochter war Celebrian, Silberkönigin. Es gab auch noch Nimrodel. Aber es würde mir eigentlich nicht gefallen, wenn diese Namen Fersen oder Kühen gegeben würden. Wenn ihnen an denen nach dem Aramund-Typ gelegen ist, könnte ich auch ein paar weibliche Namen dazu erfinden. Aber obwohl er nach klassischen und nicht nach elbischen Vorbildern gemacht ist, wäre nicht der Name von Farmers Giles Lieblingskuh Galatea in Farmer Giles of Ham hier nützlich, der nach Lager der Dinge als Göttin der Milch interpretiert werden könnte. Ihr Ergebener J.R.R. Tolkien.
Liebenswürdige Geschichten. Was macht aus dergleichen ein Kultbuch, das immer mehr Erläuterungen zeugt? Vom bescheidenen Atlas einer Reiseroute, der billiger ist als das Gesamtwerk und aus der die Gemeinde Genauigkeiten wie Sonnen- oder Mondstände oder Tagesetmale ablesen kann. Die Stunden also, in denen die Helden in der Mark Rohan und in Mittelerde unterwegs waren. Das ist ein ganz einfaches Buch, heißt Frodos Reisen, simple Landkarten, die Reisen des Ringträgers und seiner Begleiter illustrieren. Karger als Mäste später mit knappem Text. Sie sind nützlich. Barbara Straches Buch zum Beispiel ist von komplizierteren Darstellungen Mittelerdes kaum übertroffen worden, weil sie der Fantasieraum ließ. Die Divergenz zwischen der Mittelerde-Welt des Dichters Tolkien und allen Versuchen, sie greifbar abbildbar zu machen, ist bislang kaum geringer geworden. Versuchen wir ein paar Thesen über die Popularität von Tolkiens Welt.
Unser Fluchtort Mittelerde. Anmerkungen zu einem Phänomen.
Was unterscheidet Tolkiens Inspirationen von denen anderer Fantasy-Autoren? Sie treffen unseren Kulturkreis Europa, gemeinsame Sagen und Mythen. Unsere Faszination findet Erinnerungen und Wünsche, Träume und Fantasien, die niemals der Gegenwart entstammen, im Gegenteil. Sie sind realitätsfern und das macht den Reiz aus. Mittelerde ist eine Welt, in der heutige Werte nichts gelten, Erfolg, Gewinnstreben, Kapitalismus. Dergleichen war zu Mittelerdes Zeiten nicht vorstellbar. Mittelerde ist eine Welt anderer Ideale, ein Paradies, ein verlorenes, versteht sich.
Man braucht kein Geld.
Als der Held Bilbo Beutlin von den Zwergen zu seiner Reise überredet wird, bedauert er, seine Taschentücher, aber auch sein Portemonnaie nicht eingesteckt zu haben. Er braucht es nicht mehr. Keiner der Helden hat Geld dabei. Sie sind Gäste oder Feinde. Auch die Gegenspieler operieren nicht mit Münze. Man wird eingeladen, isst und trinkt. Aber mehr ist nicht. Ein Pfund von Münzen ist willkommen, aber eigentlich braucht man sie nicht.
Die Welt ohne Chemie. Vorindustriell.
Handwerk ist gut, was darüber hinausgeht vom Übel. Die Bösen arbeiten da unterirdisch mit großen Maschinen. Sie klopfen und wühlen unter der Erde. Ob in Isengard, ob in Mordor, ganz unten hämmert es, pocht es, Dämpfe steigen auf. Aschenhaufen sind Hinterlassenschaft, die ganze Landstriche veröden. Die Baumhürden, die von Tolkien geschaffenen Ents, bringen dergleichen Verirrungen wieder ins natürliche Lot. Die Sprengkraft der Wurzeln konzentrieren sich auf Minuten und Stunden und das industrielle Gemäuer zerbricht, die Natur herrscht wieder.
Eine Welt ohne Arbeit.
Unsere Helden erleben sie nicht. Sie bestehen Abenteuer. Brot und Honig sind von anderen gebacken und gesammelt worden. Das feine, unverwüstliche Elbentuch ist von anderen gewebt worden. Die Technik bleibt unerwähnt. Einem zentralen Thema geht es nicht besser. Aragons Schwert Anduril wird gleichsam im Nebenbei neu geschmiedet. Diese Flamme des Westens schmiedeten Handwerker im Haus des weisen Halbelben Elrond zu einem neuen, unvergleichlichen Stück. So ist die Klinge eben noch geborsten, nun wieder ganz. Aber die Reisenden, für die das Schwert eine so große Bedeutung haben will, kümmern sich darum nicht. Sie ist fertig, basta. Das erinnert natürlich an eine andere Sage. Als Wieland, der Schmied, am Mimung arbeitet, zerfeilt er die Klinge dreimal, mischt das Feilicht mit Mehl, gibt es Vögeln zur Speise und glüht den Kot in der Esse. Ein Oxidationsvorgang, bei dem aus Eisen Stahl wird. Derlei naturwissenschaftliche Prozesse interessieren Tolkien nicht.
Eine Welt ohne Leistungsdruck.
Hier sind alte Tugenden gefragt. Freundestreue, Zähigkeit, Mut, Anspruchslosigkeit. Ist was zum Futter da, in Tom Bombadils Haus bei Elrond in Bruchtal, hauen alle rein. Baumbart, der Baumhirte und Ent erquickt die Reisenden mit wundervollem Wasser. Es schmeckt wie Wein und sättigt besser als Alkohol. Eigentlich knabbern die Hobbits ihre Lembas, das sind nahrhafte Elbenwaffeln, kaum mehr als flache Krümel, nur deshalb, weil Kauen zum Frühstück gehört. Um der Frauen Gunst wird gedient, wenn sie denn in Mittelerde überhaupt erwähnt werden. Sam, des Helden Frodo Diener, sehnt sich ein bisschen nach seiner Rosi. Er ist ein einfacher Bursche. Auch der Körper dient brav. Keinmal haben wir einen der Reisenden sich hinter eine Hecke hocken, sich an einen Baum stellen sehen. Sowas gibt's nicht.
Mittelerde, ein Ort unzerstörter Natur.
Alle nehmen es hin, dass sie fast unbewohnt ist. Von Hobbits, Menschen, Elben. Nur im Auenland gibt es ein paar benennbare Dörfer. Die Reisenden sind etwa 550 Meilen unterwegs, aber sie treffen kaum auf Ortschaften. Drei Dörfer hinter Bre. Elronds Hof, des größten und weisesten in Mittelerde. Die goldene Halle in Edoras, Zentrum der Mark Rohan, die Hornburg, Sarumans Turm, die Stadt Minas Tirith schließlich. Aber Osgiliath ist schon verlassen. Auf den Bergen gibt es ein paar verfallene Gemäuer. Im Steinkarrental hören sie die Trommeln der wilden Männer, der Nachfahren eines fast vergessenen Volkes.
Endzeit. Früher war alles besser.
Ja, die wirklich großen Zeiten sind bereits vorbei. Die große Oststraße, der Grünweg, auf denen sich mal Kolonnen bewegt haben mögen, sind leer. Ein Hufschlag in der Ferne lässt schon aufhorchen. Melancholisch schauen jetzt die Herrscher des Westens auf die kleine Schar, paar tausend Leute, die sie zur letzten Schlacht gegen Sauron am Tor Moranon aufbieten konnten. Nicht zu vergleichen mit den Scharen, die Elbenkönige in den ersten beiden Zeitaltern ins Feld schickten. Jetzt scheint über allem quasi Herbstsonne. Und nun werden, wenn der Streit gewonnen ist, der eine Ring im Vulkanschluchten verglühte, die Hobbit-Ringträger mit den letzten Elben von den grauen Anfurten und über das Meer ins gelobte Land sich einschiffen zur Insel Tol Eressëa. Das vierte Zeitalter wird friedlich, aber ohne große Geschichten sein und Mittelerde nicht mehr, was sie war. Niemand würde davon, in Klammern, ohne Medienrümmel zur Seite, davon noch erzählen. Überraschend, dass Anfang der 70er Jahre die linke Szene den Herrn der Ringe zu einem Kultbuch machte. Vielleicht die Schlüssigkeit, die damals Rolf Schwendtner, langjähriger Theoretiker der Subkultur, selbst ein eher tonknapper Liedermacher, über die Faszination des Epos notierte.
Die Gefährten lösen eine als unlösbar angesehene Aufgabe und indem sie sie lösen, schaffen sie Macht ab. Nun ist die Abschaffung von Macht auch eines der Hauptziele der Linken, solange es Links gibt. Und die Pointe des Tolkien'schen Diskurses zur Abschaffung der Macht liegt darin, dass im Verlauf der Entfaltung der Fabel so ziemlich alle klassisch linken Taktiken und Strategien nebenbei destruiert werden.
Die genaue Erläuterung. Für uns Übrige mag der Hinweis genügen, dass Tolkien sich immer ärgerlich dagegen verwahrte, in seinem Epos eine Allegorie zu sehen, zuallererst eine politische. Noch ein vergleichendes Wort.
J.R.R. Tolkien in der Literaturgeschichte.
Seine Stellung darin ist sozusagen solitär. Alle Versuche, ihn einzuordnen, taugen nichts, obwohl die Kategorie von ihm sicher nicht erschaffen wurde. Aber sie passt nicht in die Schemata von Mantel und Degen oder Schwert und Zauberei. Vielleicht doch aber in das Genre von Erik Röcker Edison, 10 Jahre vor seinem Landsmann geboren, nicht Wissenschaftler, sondern hoher Beamter, der von manchen als Vorläufer angesehen wird. Sein deutscher Herausgeber Jürgen Blasius schreibt:
Er schuf mit seinem ersten Roman The Warm Ouroboros eines der ersten und besten Werke der neueren epischen oder heroisch-fantastischen Literatur, die ihren Höhepunkt in Tolkiens Lord of the Rings hat, dem einzigen Exemplar der Gattung, dem es wirklich gelungen ist, über das Arrangement traditioneller Versatzstücke der Epoche hinauszugelangen.
Tolkien kannte Edison, war ihm im Freundeskreis mit Carol C. Lewis begegnet. Aber wir können ihm die Bemerkung in einem Brief vom Juni 1957 wohl glauben.
Was ich bewundere, fand Edison soft. Sein Wort, soweit ich begriffen habe, der Ausdruck völliger Verdammung. Ich dachte, dass er unter dem verderblichen Einfluss einer üblen und geradezu albernen Philosophie dahin gelangte, Arroganz und Grausamkeit mehr und mehr zu bewundern. Übrigens fand ich seine Nomenklatur schlampig und oft ungeschickt. Trotz alledem halte ich ihn immer noch für den größten und überzeugendsten Beschreiber erfundener Welten, den ich gelesen habe. Aber ein Einfluss war er gewiss nicht.
Edison hatte eine zu klassischen Antikezeiten angesiedelte Welt Merkurien geschaffen, in der Gute und Böse gegeneinander kämpften. Der amerikanische Literaturkritiker Edmund Wilson warf dem Herrn der Ringe vor, er bleibe weit hinter den fantastischen Romanen von James Branch Cabells zurück. Auch der hatte unter Verwendung eines großen mythologischen Apparats eine gut-böse Welt entworfen, die schon 1928 in Deutschland in Übersetzung erschien. Jürgen, eine Komödie um die Gerechtigkeit. Kindlers Literaturlexikon räumt ihr mehr Platz ein als Tolkien, aber die Veröffentlichung blieb folgenlos. Tolkien kannte den vermeintlichen Maßstab nicht. Der große Impetus, den seine Welt anderen Welten der fantastischen Literatur gegeben habe, wurde in den 70er Jahren oft zum Vergleich herangezogen. Peter S. Beagle schreibe so wie er, Theodore White ganz bestimmt. Leserneugier wurde geweckt, aber ein Vergleich passte nie. Zu rund war Mittelerde, nachprüfbar in immer neuen Karten und Erläuterungen, so bewohnbar für Fantasiereisende, dass immer mehr davon wissen wollten. Obwohl der Schöpfer schon tot war. Er starb am 28. August 1973. Ein guter Teil seines literarischen Ruhms kommt nicht aus der Poesie, sondern der Vollständigkeit des Beiwerks. Vielleicht weniger der spielerischen Stammbäume, aus denen sich etwa die sonst nirgends erwähnten Teilnehmer einer Geburtstagsfeier rekonstruieren lassen, sondern mehr aus der einfach schönen Melodie der Elbensprachenerfindung. Oder auch der Eingängigkeit der Namen. Ihre Klangfarbe sagt, wem sie gehören. Sauron, Mordor, Gothmog da, Faramir, Anorien, Ithilien hier. Siegesfeier auf dem Feld von Kormallen.
Preist sie, Eglerio, Alaita te, Laita te, Andave Laitu Valmet. Preist sie, Corma Colindor, Alaita Tariena. Preist sie, die Ringträger, rühmt sie mit großem Preis. Das rote Blut schoss ihnen ins Gesicht. Und mit vor Staunen glänzenden Augen gingen Frodo und Sam weiter und sahen, dass inmitten des lärmenden Heers drei Hochsitze aus grünen Rasensoden aufgebaut waren. Hinter dem Sitz zur Rechten schwebte weiß auf grün ein großes Pferd, das frei lief. Auf der Linken war ein Banner, silber auf blau, ein Schiff, den Bug in Gestalt eines Schwans, zur See fahrend. Aber hinter dem höchsten Thron, in der Mitte von allen, entfaltete sich in der Brise eine große Standarte. Und dort blühte ein weißer Baum auf einem schwarzen Feld unter einer schimmernden Krone und sieben glitzernden Sternen. Auf dem Thron saß ein Mann im Panzerhemd. Ein großes Schwert lag auf seinen Knien, aber er trug keinen Helm. Als sie näher kamen, stand er auf. Und da erkannten sie ihn, so verändert er auch war, mit einem so edlen und frohen Gesicht, königlich, Herr der Menschen, dunkelhaarig und die Augen grau, und seine Stimme schallte über das ganze Heer, und er rief: Rühmet und preiset sie!
Mittelerde. Revival, Anno 92.
Trotz des guten, ermutigenden Ausgangs, der sich für ein solches Epos gehört, mochte irgendwann doch der buchhändlerische Erfolg erreicht, die immer detaillierteren Fantasien beflügelnden Illustrationsbände ausgeschöpft sein. Keine Scoops mehr, Vertrieb wie üblich, wer nachwächst, nicht aus elterlicher Bibliothek nachwächst, kauft auch nach. Aber es ist immer noch viel nachzuholen. Weihnachten holte das Fernsehen der ARD den ersten Teil eines Zeichentrickfilms ins Programm, dessen zweiter nie gedreht wurde. Als völlig neues und aufwendiges Verfahren waren da original vorwiegend Reiterszenen gedreht und dann überzeichnet worden. Aber die Fans mochten es nicht. Die Poesie fehlte und die nur Neugierigen fühlten sich nicht angesprochen. Nun konnten wir nachprüfen, wie das damals wohl kam. Aber zum 100. Geburtstag haben Südwestfunk und WDR ein Riesending gemacht. Hörspiel mit 60 Haupt- und 36 Nebenrollen, 8 Chören, wöchentlich knappe Stunde von nächster Woche bis Mitte April. Erzähler Ernst Schröder, den König Aragorn liest Hans-Peter Hallwachs, die Rohanherrin Donata Höffer zum Beispiel. Dann werden wir ja hören, ob sich Tolkien'sche Fantasie umsetzen lässt.
Ich liebe es. Verstrehende goldene Reinding von unten, von unten zum Geburtstag. Aus dem Tiefen. Aus dem Tiefen.
Reisen durch die Mark Rohan. Hier bei uns waren dabei Erik Fessen als Sprecher der Tolkien-Zitate, Ingolf Gorges als Zitator der Texte aus Mittelerde und Uwe Neumann mit dem Autor Detlef E. Otto. Im Studio Georg Fett, Peter Seifert, Mandy Rahn und Manfred Marchfelder.
Das waren noch Abmoderationen. Wir hörten die Wanderungen durch die Mark Rohan, J.R.R. Tolkien zum 100. Geburtstag, aus dem Jahr 1992, ersonnen und gesprochen vom legendären RIAS-Redakteur Detlef E. Otto. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.